Schöpfung, Evolution, Karma. Ein Vortrag von Horst Gungel in der Zehntscheune in Gelnhausen am 21. März 2014. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Mein Name ist Horst Gungel. Ich bin Mitglied der buddhistischen Gemeinschaft Triratna und leite die meisten Veranstaltungen von Meditation am Obermarkt hier in Gelnhausen. Unser heutiges Thema ist, wie Sie wissen, Schöpfung, Evolution, Karma. Und ich denke, Ihnen sind die unterschiedlichen Satzzeichen hinter den drei Begriffen aufgefallen. Sie vermuten zu Recht, dass diese Satzzeichen dort nicht zufällig stehen. Ich werde der Reihe nach über diese drei Begriffe sprechen. Es ist gewissermaßen die Grobgliederung meines Vortrags. Und ich denke, es wird dabei klarer werden, warum ich gerade diese Satzzeichen verwende. Mein Vortrag wird maximal eine Stunde dauern und ich würde mich freuen, wenn Sie danach munter Fragen stellen und wir in eine spannende Diskussion eintreten könnten. Es wäre mir aber sehr recht, wenn wir das mit den Fragen und der Diskussion erst nach meinem Vortrag machen würden. Sollte ich jedoch etwas Unverständliches sagen, dann können Sie mich selbstverständlich sofort unterbrechen, damit ich versuchen kann, es verständlicher auszudrücken. Kommen wir also zunächst zu Teil 1, Schöpfung. In den meisten Religionen gibt es einen Schöpfungsmythos. So haben die drei wichtigsten Religionen des europäischen Kulturraums, also Christentum, Judentum und Islam, den Schöpfungsmythos, dass Gott die Erde in 6 Tagen schuf. Inzwischen sind sich die wichtigsten Theologen dieser drei Religionen darüber einig, dass dieses ein Mythos ist, was bedeutet, dass dieses nicht wörtlich genommen werden darf. Aber diese Religionen halten an der Idee des Schöpfers fest. Der Buddhismus jedoch teilt diesen Glauben so nicht. Ich will mich an den Spekulationen um die Existenz oder Nicht-Existenz eines Schöpfergottes gar nicht beteiligen. Aber ich halte in diesem Zusammenhang eine Begebenheit aus dem Leben des Buddha für sehr interessant. Sie steht im Pali-Kanon, wo die Lehrreden des historischen Buddha, der vor etwa 2500 Jahren in Indien lebte, gesammelt sind. Und dies ist in die Religionsgeschichte eingegangen als das Gleichnis vom Mann mit dem Giftpfeil. Und dieses Gleichnis werde ich Ihnen kurz vortragen. Zunächst aber möchte ich Ihnen 2 Worte erklären, die in dieser Geschichte vorkommen. Es sind die Begriffe Brahmane und Gotama. Brahmane ist ein Angehöriger der Brahmanenkaste, also einer sozialen Schicht in Indien, die in der damals wie heute in Indien am weitesten verbreiteten Religion, dem Hinduismus, das Monopol für die Durchführung religiöser Rituale hatten. Daraus ergibt sich, dass der in der Erzählung vorkommende Brahmane kein Anhänger des Buddha war, sondern ein Angehöriger der hinduistischen Religion. Er redet den Buddha mit Herr Gotama an. Denn Buddha ist ja kein Eigenname, es bedeutet vielmehr Erwachter oder Erleuchtete. Also ist es klar, dass ein Angehöriger einer anderen Religion den Buddha nicht mit dieser Bezeichnung anredet, er hält ihn ja nicht für einen Erleuchteten, sondern mit seinem bürgerlichen Namen. Und dieser Name des Buddha war nun einmal Siddhartha Gautama. Nun also zu der Erzählung dieser wahren Begebenheit, die sich so oder doch so ähnlich vor rund 2500 Jahren zutrug. Die Weisheit des Buddha war weithin bekannt. Und wo auch immer der Erhabene auftauchte, versammelten sich die Menschen, um seine Rede zu lauschen. Natürlich wollten auch viele Leute den Buddha persönlich sprechen. Der Buddha beantwortete geduldig die meisten Fragen. Schließlich wollte er den Menschen helfen, einem jeden auf dem ihr oder ihm angemessenen Niveau. Einige Fragen aber ließ er offen. Er antwortete einfach nicht darauf. Eine dieser Fragen war die nach dem Ursprung aller Dinge, dem ersten Anstoß des Weltenlaufs, vor unendlich langer Zeit. Letztlich stand dahinter die Frage, gibt es einen Schöpfer? Und wieder einmal war ein einflussreicher Brahmane beim Buddha, aber dieser Brahmane fing es schlauer an als seine Vorgänger. Und so bekam er vom Buddha eine aufschlussreiche Antwort. Herr Gotama, sagte der Brahmane, da gibt es Weise, die lehren, am Anfang sei Brahma, der Schöpfer der Welt, aufgetreten und habe Himmel und Erde erschaffen. Da gibt es andere Weise, Herr Gotama, die sagen, es habe keinen Schöpfer gegeben. Himmel und Erde seien ohne Anfang und Ende schon immer existent gewesen. Und noch andere Gelehrte treten da auf, die sagen, Himmel und Erde seien nicht am Anfang da gewesen, sie seien erst entstanden, allerdings ohne Ursachen. Mir ist zu Ehren gekommen, dass euch, Herr Gotama, wissbegierige Brahmanen fragten, ob es einen Schöpfer gäbe oder nicht. Ihr aber, Herr Gotama, hättet darauf nicht geantwortet, ihr hättet geschwiegen. Daher frage ich euch, Herr Gotama, was ist wohl der Grund eures Schweigens auf diese, die Menschen doch bewegende Frage? Der Buddha antwortete, mein lieber Brahmane, ich antworte grundsätzlich nur auf hilfreiche Fragen. Diese Frage aber ist nicht hilfreich. Aber sagt Herr Gotama, warum ist diese Frage nicht hilfreich? Nun, mein lieber Brahmanen, diese Frage ist so wenig hilfreich wie die Frage des vom Giftpfeil getroffenen Mannes. Das verstehe ich nicht, Herr Gotama. Würdet ihr mir wohl erzählen, was es mit der Frage des vom Giftpfeil getroffenen Mannes auf sich hat? Wohlan, den Brahmane, so will ich euch die Geschichte des vom Giftpfeil getroffenen Mannes erzählen. Es begab sich, dass ein König mit einer großen Schar von Kriegern unterwegs war, um einen Krieg zu führen. Beim König war auch ein Wundarzt zur Versorgung der Verwundeten. Mitunter war nämlich rasche Hilfe nötig, denn in diesem Krieg wurden vergiftete Pfeile eingesetzt. Ja, und weiter, Herr Gotama? Gemacht. Plötzlich, keiner wusste, woher der Schuss kam, fiel ein wackerer Krieger, der zusammen mit seinem Freunde beim Auskundschaften des Geländes war, von einem Giftpfeil getroffen zu Boden. Der Freund war bestürzt und er wollte sofort zurückreiten, um den Wundarzt zu holen. Der Verletzte aber rief, »Halt, halt ein, mein Freund! Zunächst müssen wir die Ursache ergründen. Woher wurde der Pfeil abgeschossen? Aus einem Hinterhalt oder von einem Baum? War der Schütze zu Fuß oder zu Pferde? Oder ritt er gar auf einem mächtigen Elefanten? Und als dann lass uns herausfinden, welcher Kaste der Schütze angehörte. War es ein Krieger, was anzunehmen ist? War es ein Kaufmann? Oder war es ein Brahmane? Oder hat womöglich gar ein Unberührbarer den Pfeil abgeschossen? Und keiner von euch darf den Pfeil dann anrühren. Als dann lasst uns untersuchen, was ist das eigentlich für ein Pfeil? Ist er aus Esche, Buche, der harten Eiche oder gar aus dem wohlriechenden Sandelholz? Und die Feder am Pfeilende, von welchem Vogel stammt sie wohl? Vom Sperber, von einer Taube, einer Amsel oder vom possierlichen Eichel her? Und dann müssen wir die Frage ergründen, wie war der Bogen wohl beschaffen, der solches Geschoss schleuderte? War er einfach, doppelt oder dreifach gekrümmt? Und welche Sehne war es, die den Bogen zierte und den Pfeil so kraftvoll Schwung verlief? War sie vom Hirsch, von der Kuh, vom Büffel oder etwa nur von einer Ziege? Glaubt ihr, Brahmane, es sei klug, von dem vom Giftpfeil getroffenen Mann so zu fragen? Sicher nicht, Herr Gotama. Denn bevor all diese Fragen mit einiger Sicherheit beantwortet werden können, ist der Mann gestorben. Denn nur kurz ist die Zeit, die ihm zur Rettung bleibt. Alle Kräfte müssen rasch auf eine Versorgung der Wunde gelegt werden. Diese törichten Fragen halten jedoch genau davon ab. Seht ihr? Richtig, edler Brahmane, sehr richtig. Ebenso ist es mit dem Leben der Menschen. Es ist nur von kurzer Dauer. Aber es bietet die Chance, die ernsthafte Krankheit der Menschen zu heilen. Das Gift von Gier, Hass und Verblendung zu entfernen und die Wunden, die Gier, Hass und Verblendung verursacht haben, zu versorgen und so sich weiterzuentwickeln, sich aus den Niederungen der Welt zu emanzipieren, selbstgesteuert zu evolvieren. Alle anderen Fragen lösen zu wollen, welche sich Weise bereits seit Jahrtausenden den Kopf zerbrachen, ohne je zu einer befriedigenden, das heißt zu einer verifizierbaren Antwort gekommen zu sein, das ist völlig verfehlt, bevor hier eine gesicherte Antwort gefunden ist, ist der Frager mit Sicherheit tot. Soweit diese Erzählung, und eben das ist der Grund, warum sich der Buddhismus nicht an der Diskussion beteiligt, ob es einen Schöpfer gibt. Es gibt in diesem Leben ungleich Wichtigeres zu tun. In der eben zitierten Aussage des Buddha ist das angeklungen, und ich werde im Laufe meines Vortrags darauf noch näher eingehen. Vor allem aber hat der Buddha darauf hingewiesen, dass wir uns weiterentwickeln können. Und damit kommen wir zum zweiten Begriff des heutigen Abends, Teil 2, Evolution. Fragen wir uns zunächst, was ist Evolution? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und ist vom Verb volvere abgeleitet, das Wälzen bedeutet. Die Vorsilbe E bedeutet aus. Evolution ist also eine Auswälzung, eine Ausbreitung, ein über sich hinausgehen. Es bedeutet letztlich Entfaltung, Entwicklung. Entwicklung kann sich in zweier Art vollziehen. Es kann sich um eine fremdgesteuerte Entwicklung handeln, also eine durch einen Erfinder, gewissermaßen durch einen Schöpfer, oder es kann sich um eine selbstgesteuerte Weiterentwicklung handeln. Diese kann gezielt oder durch Ausprobieren erfolgen. Neudeutsch heißt letzteres Trial and Error. Der Begriff Evolution wurde populär durch Darwins 1859 erschienenes Buch über die Entstehung der Arten, in dem er unterstellte, die Natur habe experimentiert und so zur biologischen Evolution geführt. Dabei hätten angepasstere Arten allmählich weniger angepasste verdrängt. Die biologische Evolutionslehre ist heute die weltweit, auch von den großen Kirchen, anerkannte. Lediglich in einigen US-Bundesstaaten wird an Schulen noch die göttliche Schöpfungslehre verwendet. Natürlich könnte man trefflich darüber spekulieren, ob Gott eben diese Evolutionsgesetze geschaffen habe, um seinen Schöpfungsplan zu verwirklichen. Aber dann wären wir mit unseren Spekulationen wieder bei dem Gleichnis von dem vom Giftpfeil getroffenen Mann. Heute spricht man aber nicht nur von der biologischen Evolution, sondern von Evolution, wo immer eine Entwicklung stattfindet. Wikipedia bietet unter anderem die Begriffe chemische Evolution, kosmische Evolution, soziokulturelle Evolution oder auch theosophische Evolution. Und Wikipedia bietet als Synonyme für Evolution Entwicklung, Entfaltung, Fortentwicklung. Gewissermaßen ist die Evolution ein Naturgesetz, das besagt, dass sich das Bestehende schrittweise, stufenweise zu Organisationen höherer Komplexität entwickelt. Dem Buddha kam es, das zeigt das Beispiel von dem vom Giftpfeil getroffenen Mann gar nicht darauf an, Erklärungsmuster für die Vergangenheit zu suchen, sondern ganz praktische Lebenshilfe zu geben. Lebenshilfe in diesem unserem recht kurzen Leben. Gerade die Kürze der verbleibenden Zeit ist ja das, was das Problem des vom Giftpfeil getroffenen Mannes ausmacht. Unsere verdammt kurze Zeit, die wir in diesem Leben noch haben. Ich spreche übrigens die ganze Zeit vom Buddha, als würde es sich um einen normalen Menschen namens Buddha handeln. Das ist aber nicht so. Der Buddha wurde zwar als normaler Mensch geboren und hieß Siddhartha Gautama von Shakya. Er war der Sohn des Raja von Shakya. Der Raja war der Regierungschef. Und Shakya, das war ein kleiner Staat, so von der Größe wie Luxemburg oder wie der Main-Kinzig-Kreis. Dieser Siddhartha war aber unzufrieden mit dem Leben. Er fand, es sei in höchster Form unvollkommen, denn es werde regiert von Alter, Krankheit, Tod und Wiedergeburt. Mit folglich wieder Alter, wieder Krankheit, wieder Tod. Und so suchte Siddhartha einen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Er war mit dem Status quo nicht zufrieden. Er wollte aus dieser uns allen Menschen gemeinen Situation ausbrechen, sich dort herauswälzen. Mit anderen Worten, er wollte evolvieren. Und nach einigem Herumexperimentieren ist ihm das auch gelungen. Er erreichte das, was wir als Erleuchtung oder Erwachen bezeichnen. Es gelang ihm dabei, die Dinge auf eine völlig neue Art zu sehen, so wie wenn wir aus einem tiefen Schlaf mit Albträumen erwachen. Das Produkt dieses spirituellen Evolutionsprozesses nennen wir Buddha. Buddha ist also kein Name, sondern nach buddhistischer Auffassung eine Evolutionsstufe oberhalb des Menschen. Und das Besondere daran ist, dass es keine Evolution einer ganzen Art, einer Tiergattung oder einer Rasse ist, sondern eine individuelle Evolution. Ein Individuum kann sich demnach durch eigene Bemühung weiterentwickeln. Das ist keine biologische Evolution, sondern eine spirituelle. Keine durch Veränderung der Materie in den Genen, sondern eine Veränderung durch die Entwicklung des Geistes. Dementsprechend lag dem Buddha auch nichts ferner, als eine Religion zu gründen. Nein, er wollte Menschen ein Übungssystem geben, mit dem sie ihren Geist entwickeln können. Und das hat er getan. Die Sammlung seiner Lehre nennt er den Dharma, das heißt übersetzt so viel wie Lehre, Wahrheit oder auch Naturgesetz. Der Buddha hat sich also nicht als Religionsstifter verstanden, und er hätte sich mit Sicherheit sehr gewundert, wenn er gehört hätte, dass es heute etwas gibt, was man als Buddhismus bezeichnet. Dieses Wort Buddhismus, das ist in der Tat eine neuzeitliche, eine europäische Erfindung. Der Buddha verstand sich vielmehr als Arzt. Nicht als Arzt für körperliche Beschwerden, sondern als Arzt für die Überwindung der Verblendung menschlichen Geistes. Und so sind die vier edlen Wahrheiten, der Kern des Buddhismus, heute ein Prinzip jeder vernünftigen medizinischen Behandlung. Die erste edle Wahrheit ist die von der Diagnose. Stelle das Problem fest. Die zweite edle Wahrheit ist die von der Ursachenforschung. Ermittle die Ursache des Problems. Die dritte edle Wahrheit wird heute leider von der Schulmedizin häufig nicht angewendet. Sie lautet: Kuriere nicht am Symptom herum, sondern beseitige die Ursache. Und die vierte edle Wahrheit ist die von der Therapie. Unternehme alle Schritte, um die Ursache zu beseitigen. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern ist ein Gebot der Vernunft. Doch zurück zur Evolution. Die buddhistische Lehre spricht seit über 2000 Jahren von einem evolutionären Prozess, der sich auf 5 Stufen der Bedingtheit vollzog bzw. vollzieht. Auf jeder dieser Stufen tritt eine weitere Art von Naturgesetzen hinzu. Und diese Stufen heißen in der altindischen Sprache Pali Ujjuniyama, Bijaniyama, Manoniyama, Kamaniyama und Dhammaniyama. Wobei die ersten 3 Stufen mit den heutigen naturwissenschaftlichen Entdeckungen übereinstimmen, die letzten beiden darüber hinausgehen. Sicher erwarten Sie jetzt völlig zu Recht, dass ich diese Evolutionsstufen erläutere. Ja, ich werde darauf zurückkommen und die buddhistische Sicht der Evolution erläutern. Etwas später. Mein Vortrag heißt Schöpfung, Evolution, Karma. Nachdem ich über die Begriffe Schöpfung und Evolution gesprochen habe, möchte ich noch den 3. Begriff aus dem Titel des Vortrags erläutern. Karma. Karma ist ein häufig verwendeter, aber fast genauso oft auch missverstandener Begriff. Mitunter wird Karma völlig fälschlich als unentrinnbares Schicksal angesehen. Das ist nun mal sein Karma, heißt es dann. Das ist Quatsch. Hier liegt möglicherweise eine Verwechslung vor mit dem muslimischen Konzept von Kismet. Kismet ist die türkische Übersetzung des arabischen Kisma, das sich in fatalistischen Äußerungen wie Inshallah, so wie Gott will, manifestiert. Fatalismus hat mit Karma definitiv absolut nichts zu tun. Häufig liegt aber auch eine Verwechslung mit dem traditionellen hinduistischen Karma-Konzept vor. Im Hinduismus erläutert Karma das, warum wir in diesem Leben angeblich in einer Rolle gefangen sind. Sei es in unserer Geschlechtsrolle oder in unserer Kastenrolle. Aufgrund unseres Wandels im früheren Leben sind wir in diese Kaste geboren, die für unser ganzes Leben gilt. Basta. Und nur wenn wir uns den Regeln dieser Kaste, dieser sozialen Schicht konform verhalten und die Brahmanen, die Priesterkaste, für uns bezahlte Rituale ausführen lassen, nur dann können wir einer besseren Wiedergeburt entgegengehen. Das ist die traditionelle hinduistische Auffassung. Damit ist der hinduistische Karma-Begriff in meinen Augen eine Rechtfertigungsideologie für ein auf Rollenmuster und Apartheid ausgerichtetes soziales Unterdrückungssystem. Ein System, das die herrschende arische Bevölkerungsgruppe, die nach Indien eingewandert ist, gegenüber der indigenen Bevölkerung durchgesetzt hat. Und von diesem Konzept hat sich der Buddha klar distanziert. Im Buddhismus geht es bei Karma nicht um fatalistisches Rückwärtsblicken, sondern um einen optimistischen Blick nach vorn. Denn Karma bedeutet Handeln. Und es ist Ursache für Karma Vipaka. Die Früchte unseres Handelns, womit deutlich wird, du kannst deine Zukunft aktiv gestalten. Dieses Konzept wird besonders deutlich in buddhistischen Geschichten wie der von Angulimala, wo ein Massenmörder durch Beeinflussung seitens des Buddha seinen Lebenswandel radikal ändert und es ihm gelingt, durch positive Taten am Abbau seines negativen Karma zu arbeiten. Schließlich wird er gar zum Arahat, zum Heiligen. Also, du kannst dich ändern, jederzeit, nachhaltig, das ist das Entscheidende. Karma bedeutet also Handeln. Und nach buddhistischer Auffassung hat Handeln Folgen. Dabei muss man jedoch beachten, dass Karma nur eine von mehreren Handlungsebenen ist. Nach der klassischen buddhistischen Einteilung gibt es 5 unterschiedliche Handlungsebenen, also 5 U-Stufen oder Ebenen der Konditionalität, von denen die karmische nur eine ist. Es sind dies Utu-Niyama, die physisch anorganische Ebene, Bija-Niyama, die organische Ebene, Mano-Niyama, die zoologische Ebene, Kama-Niyama, die ethische Ebene und Dhamma-Niyama, die transzendente Ebene. Und da sind wir wieder bei dem, was ich Ihnen versprochen habe, nämlich diese 5 Ebenen zu erläutern. Diese einzelnen Ebenen sind unterschiedlich. Diese Einzelebenen sind aufeinander aufbauen und entsprechen unterschiedlichen Evolutionsstufen. Betrachten wir sie der Reihe nach. Die unterste Ebene ist die physisch anorganische Ebene, also die Ebene lebloser Materie. Evolutionsgeschichtlich ist das die Zeit zwischen dem Urknall und dem ersten Auftreten von Aminosäuren. Wenn man dem heutigen Stand der Wissenschaft glauben kann, ist beim Urknall die Materie auseinandergeschleudert worden. Elektronen, Neutronen, Protonen. Diese haben sich dann zunächst zu instabilen Radionukliden verbunden und sind alsdann in radioaktiven Zerfallsprozessen zu den stabilen Elementen zerfallen, die uns aus der Schule als Periodensystem der Elemente bekannt sind. Diese Elemente formten sich zu Molekülen, es entstanden Materieklumpen und so allmählich Fixsterne, Sonnen, Planeten, Monde. Materie hatte sich entsprechend der Evolutionsgesetzmäßigkeit zu Systemen höherer Komplexität organisiert. Erste Stufe der Evolution. In dieser Zeit gab es nur die Ebene von Utu-Niyama. Heute gibt es auch die anderen Ebenen. Aber die Naturgesetze, vielleicht sollten wir auch sagen, die Gewohnheitsmuster der Materie, existieren natürlich weiter. Dass sich der Planet Erde um die Sonne dreht, ist eine physikalische Tatsache. Hier wirkt die Ebene von Utu-Niyama. Und auch wenn ich diesen Zettel hier loslasse, wird etwas geschehen, was keinen von Ihnen überraschen wird. Er fällt nach unten. Das geschieht in Abhängigkeit von Bedingungen. Die augenscheinlichsten waren, erstens, ich habe den Zettel losgelassen. Zweitens, dieser Zettel hat Masse. Drittens, wir befinden uns im Gravitationsfeld des Planeten Erde. Wir haben jetzt also eine Ebene von Konditionalität untersucht, eine Ebene, in der die physikalischen Gesetze gelten. Die nächsthöhere Evolutionsstufe ist das Auftreten organischer Strukturen, also der evolutionäre Fortschritt, der mit dem Auftreten von Leben einhergeht. Damit begeben wir uns auf die nächste Stufe der Konditionalität, in den Bija-Niyama. Hier gelten nicht mehr nur die Naturgesetze der Physik und der Chemie, sondern hier treten biologische Sachverhalte hinzu. Typische Beispiele für den Bija-Niyama sind die Photosynthese oder die Genetik. Dass eine Pflanze wächst, hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Es ist eine bestimmte Temperatur nötig. Heute ist Frühlingsanfang, es wird wieder was wachsen. Es ist Sonnenlicht nötig. Wasser muss vorhanden sein. für die Photosynthese muss auch Kohlendioxid vorhanden sein. Und dazu muss in den Blättern Blattgrün, Chlorophyll vorhanden sein. Und es muss natürlich ein entsprechender Pflanzensamen da sein. Es wirken also Bedingungen des Utu-Niyama, Sonnenlicht, Temperatur, und des Bija-Niyama, Chlorophyll, Pflanzensamen, zusammen. Das Bedingungsgefüge des untersten Niyama, das Utu-Niyama, wirkt fort, aber es tritt noch die Konditionalität des Bija-Niyama hinzu. Der Mythos der Genesis in der christlichen Bibel stellt das übrigens sehr schön als den dritten Schöpfungstag dar. Die nächste Stufe ist das Manoniyama, und damit begeben wir uns in den Bereich der Zoologie, in das Tierreich. Typisch für dieses Niyama sind Wahrnehmung, Reflexe, Instinkte und das Reizreaktionsschema. Wenn wir uns beispielsweise einen Hund vorstellen, so erkennen wir ganz klar, dass der Hund mit seinen Sinnenorganen wahrnimmt. Beim Geruchssinn ist er uns Menschen sogar überlegen. Wir können an ihm Reflexe beobachten. Wir können instinktives Verhalten feststellen, zum Beispiel Fluchtverhalten. Und natürlich auch, dass der Hund auf Reize reagiert, zum Beispiel Schwanzwedeln, wenn er seines Herrschens ansichtig wird. Und selbstverständlich wirken auch im Hund die Gesetze des Utu-Niyama fort. Er unterliegt zum Beispiel der Schwerkraft. Und auch das Bija-Niyama, denn die Herausbildung der Hunderassen ist ja ein ganz klares Zeichen der Genetik. Auf der animalischen Ebene wirken also drei der fünf Ebenen der Konditionalität. Für die dritte Stufe, für die des Manoniyama, ist entscheidend, dass das Reizreaktionsschema vorhanden ist. Kein Tier ernährt sich, weil es etwas Theoretisches über Ernährungslehre weiß, sondern weil da ein Reiz ist, Hunger. Es trinkt, weil es Durst hat. Und es pflanzt sich nicht etwa fort, weil es eine Familienplanung macht, sondern genauso aufgrund von Reizen und darauf folgenden Reaktionen. Neben dem Sexualtrieb ist noch der Aggressionstrieb wichtig. Auf Bedrohung wird, wenn sie als zu stark empfunden wird, mit Flucht gehandelt. Ansonsten mit Kampf. Die Bürde dieser Triebe, dieses Reizreaktionsverhaltens aus dem Tierreich, tragen wir auch heute noch mit uns herum, wir Menschen. Da ist einerseits Verlangen, Gier, haben wollen und andererseits Abneigung, Hass, weghaben wollen. Und eine ganz besondere Taktik hat der Vogelstrauß entwickelt. Der steckt den Kopf in den Sand, das ist Verblendung, sich blind machen für die Realität. Auch da sind wir Menschen immer mal ganz gut drin. Und der Buddha, dieser Arzt für mentale Prozesse, diagnostiziert dementsprechend drei Grundprobleme, die wir als evolutionäre Bürde mit uns herumtragen, nämlich Lobha, Dosa und Moha. Zu Deutsch Gier, Hass, Verblendung. Und damit kommen wir zur vierten Ebene. Der Ebene des Kamaniyama, das ist die Ebene von Ethik und Moral. Als Menschen haben wir Selbstgewahrsein entwickelt. Selbstverständlich unterliegen wir auch allen Ebenen niederer Konditionalität. Wir unterliegen den Naturgesetzen von Physik, Chemie und Biologie und wir unterliegen als Herrentiere den Gesetzen, die für alle Tiere gelten. Wir haben Wahrnehmung, wir haben Reflexe, wir sind im erheblichen Maße Instinkt gesteuert, auch wenn wir das gerne leugnen, und wir unterliegen dem Reizreaktionsschema. Aber wir müssen auf einen Schlüsselreiz nicht mit einer instinktiven oder erlernten Reaktion antworten. Wir können kreativ agieren. Wir müssen nicht blind reagieren. Wir haben die Wahl, wie wir handeln. Karmisch unheilsam ist es, wenn wir mit Gier, Hass und Verblendung handeln. Denn wir sind ein Teil des Ganzen. Wenn wir aber mit Gier, mit Hass und mit Verblendung handeln, dann versuchen wir unser eigenes Ich auf Kosten des Ganzen, dessen Teil wir sind, zu optimieren. Und damit handeln wir so kurzsichtig wie eine Krebszelle, die andere Zellen attackiert und damit den Organismus, dessen Teil sie ist, tendenziell zerstört. Weise ist es, das zu erkennen, Verblendung zu überwinden, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und statt gierig zu reagieren, unserer Großzügigkeit kreativ Raum zu geben. Weise ist es, den Hass in uns zu überwinden und stattdessen den Wesen mit Freundlichkeit zu begegnen. Das ist ein Grund, warum der Buddha eine besondere Meditationstechnik zur Entwicklung der Freundlichkeit lehrte. Wir üben ein, den Widerspruch zwischen Ich und Ander zu überwinden. Statt kurzfristig dem Ich auf Kosten der Gesamtheit einen Vorteil zu verschaffen, streben wir weise den Vorteil für alle an. Neudeutsch eine Win-Win-Situation. Und da Handeln Folgen hat, hat auch Handeln auf der karmischen Ebene karmische Folgen. Karma Vipaka. Die Früchte unserer Taten. Ein freundlicher Mensch wird fröhlicher sein als der Hasstyp. Es wäre aber völlig falsch, alles, was uns geschieht, als Früchte unseres Karma anzusehen. Denn Karma ist nur eine Ebene der Konditionalität. Wenn ich also hier in der Zehntscheune die Treppe herunterfalle und mir ein Bein breche, muss das keine karmische Ursache haben. Es kann sich schlicht um Physik handeln, Utunyama. Vielleicht war die Treppe frisch eingewachsen, ich war einfach unachtsam oder ungeschickt. Vielleicht bin ich jedoch auch, weil ich mich über jemanden geärgert habe und wutvoll in Gedanken durchspielt, wie ich dem Kerl schaden kann, die Treppe entlang gehastet. Und war deshalb unaufmerksam. Mit diesem Beispiel kämen Utunyama und Kamanyama zusammen. Dass sich im Leben also verschiedene Ebenen überlagern. Und da wir diesem Leben und den früheren eine Menge Karma angesammelt haben, ist es sehr schwer, alles, was uns geschieht, hinsichtlich seiner karmischen Ursachen zu untersuchen. Aber das ist auch gar nicht Sinn der Karma-Betrachtung. Sinn des Buddhismus ist es schlicht und einfach, uns Lebenshilfe zu geben. Er ist gegenwartsorientiert und zukunftsorientiert. Also, welches Handeln ist jetzt sinnvoll, um mir und gleichzeitig den anderen zu nutzen? Und ganz nebenbei schaffe ich mir dadurch auch gutes Karma und arbeite daran, früheres negatives Karma zu neutralisieren. Es sind also vier Ebenen der Konditionalität, denen wir unterliegen, und unsere wichtigste Baustelle ist dabei das Kamanyama. Hier arbeiten wir an uns selbst. Hier arbeiten wir an unserer Optimierung, an unserer Fortentwicklung. Hier arbeiten wir an unserer höheren, an der selbstgesteuerten Evolution, an der spirituellen Evolution. Und eben dadurch haben wir die Chance, eines Tages auf eine noch höhere Ebene der Konditionalität zu kommen. In den Dhammaniyama, die Ebene transzendenter Konditionalität. Solange die noch nicht erreicht haben, müssen wir uns noch bemühen, karmisch positiv zu handeln. Unterliegen wir immer noch der Gefahr, reaktiv und unter dem Einfluss von Gier, von Hass und Verblendung zu handeln. Und es wird uns vielleicht nur gelegentlich gelingen, kreativ, großzügig und liebevoll zu handeln. Wir können das allerdings einüben, sodass uns das zwar nicht immer, aber doch immer öfter gelingt. Dennoch besteht immer wieder die Gefahr des Rückfalls in alte, in egoistische, in karmisch unheilsame Verhaltensmuster. Es gibt allerdings, und das ist das Wunderbare dabei, einen Punkt, an dem wir nicht mehr in diese Verhaltensmuster zurückfallen. Einen Punkt, an dem wir auf der Basis von Ethik und mit der Hilfe von Meditation so viel Weisheit entwickelt haben, dass wir den Egoismus überwunden haben. Diesen Punkt unserer Entwicklung nennt man den Stromeintritt. Dann sind wir im Dhamma-Niyama, der Ebene transzendenter Konditionalität, angekommen. Wir haben gewissermaßen das Gravitationsfeld des Weltlichen, des Bereichs von Gier, von Hass und Verblendung, verlassen und uns in den Bereich des Gravitationsfeldes von Nibbana gekommen. Das heißt nicht, dass nun jedes Verlangen restlos überwunden wäre und jede Abneigung in uns völlig obsolet wäre. Aber von nun an muss man daran nicht mehr mühevoll arbeiten. Und genau das ist der Grund, warum aktiv praktizierende Buddhisten daran arbeiten, diesen Punkt, Stromeintritt, den Punkt des Erkennens und der Sicht der Dinge, wie sie wirklich sind, zu erreichen. Und zwar möglichst noch in diesem Leben. Und da der Buddhismus eine praxisorientierte Lehre ist, möchte ich über den Bereich des Transzendenten gar keine Worte verlieren. Das Entscheidende ist vielmehr daran zu arbeiten, den Stromeintritt und damit letztendlich den Punkt der Überwindung der Mühsal auf diesem Pfad zu erreichen. Das ist der Grund, warum der Buddha das Beispiel von dem Mann mit dem Giftpfeil gebracht hat. Das Leben ist kurz. Es gibt etwas Entscheidendes zu erreichen. Vergeude dein Leben nicht mit Fragen, die dich nicht weiterbringen, sondern arbeite an deiner spirituellen Evolution. Du kannst es schaffen, noch in diesem Leben den entscheidenden Schritt zu machen, nämlich auf die fünfte Evolutionsstufe zu kommen, in den Dhamma-Niyama. Und wie kommen wir dahin? Nun, der Buddha hat zahlreiche Übungsmethoden gelehrt. Manche scheinen sich sogar zu widersprechen. Das hat viele Leute verwirrt. Der Grund, warum der Buddha das tat, liegt darin, dass die Leute unterschiedliche Ratschläge brauchen. Machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel dazu. Ein Beispiel aus der Fahrschule. Da ist der Fahrschüler Bernd. Der fährt immer ziemlich weit am rechten Rand. Durch jeden Kanaldeckel am Straßenrand rumpelt er. Und sein Fahrlehrer fürchtet, er wird früher oder später einen Radfahrer umnieten und er gibt ihm daher einen Rat. Und dann gibt es noch die Fahrschülerin Claudette. Die hat hingegen unwahrscheinlich viel Angst, sie könne eine Radfahrerin gefährden. Sie passt genau auf, dass sie ganz viel Abstand hält. Der Fahrlehrer ist sich aber nicht sicher, ob sie deswegen nicht den entgegenkommenden LKW übersieht. Und er gibt auch ihr einen warnenden Rat. Etwas später unterhalten sich die beiden, Bernd und Claudette. Bernd sagt ihr, ich werde mich in Zukunft an den Rat des Fahrlehrers halten. Er hat gesagt, man müsse weiter links fahren. Claudette ist entsetzt. Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt, man soll weiter rechts fahren. Nachdem sie sich gegenseitig versichert haben, ihn wirklich nicht falsch verstanden zu haben, kommen sie zu dem Schluss, der Mann habe selber keine Ahnung und er rede mal so und mal so. Auf die gleiche Weise kommt es auch, dass der Buddha unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Anweisungen gab, je nachdem, welche Anweisungen sie brauchten. Das hat übrigens auch die frühere Amme des Buddha verwirrt. Einmal kam diese Frau, ihr Name war Mahaprajapati Gotami, zu ihm und sagte, ach Buddha, ich habe so viel von dir und deiner Lehre gehört, aber vieles erscheint mir widersprüchlich. Sag mir doch mal klipp und klar, was deine Lehre ist. Die Antwort des Buddha war, es ist ganz einfach. Alles, was zu Hass, Abneigung und Übelwollen führt, das ist nicht meine Lehre. Aber alles, was zu Freundlichkeit, Mitgefühl und Wohlwollen führt, das ist meine Lehre. alles, was zu Gier, zu haben wollen, zu verlangen führt, das ist nicht meine Lehre. Aber alles, was zu Loslassen, zu Großzügigkeit, zu Gebefreude führt, das ist meine Lehre. Alles, was zur Verblendung, zu Dummheit, zu Ignoranz führt, das ist nicht meine Lehre. Aber alles, was zur Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind, führt, das ist meine Lehre. Liebe, Großzügigkeit, Erkenntnis der Wahrheit, das ist die Lehre aller Buddhas, aller Zeiten. Vielleicht sagen Sie jetzt, das ist kein großes Kunststück, irgendwie weiß ich das auch. Und hat nicht auch Jesus so ähnlich gesagt? Ja, Jesus hat gesagt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, du sollst sogar deine Feinde lieben. Ob er das wirklich so gesagt hat oder das nur Worte sind, die ihm die Evangelisten in den Mund gelegt haben, weiß natürlich niemand ganz genau. Aber gehen wir ruhig einmal davon aus, dass er das so gesagt hat. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sogar deine Feinde lieben. Der Buddha hätte das allerdings nie so formuliert. Er hätte niemals Sätze eines Gebieters formuliert. Sätze, die mit du sollst beginnen. Buddhas Formulierung wäre in etwa so gewesen. Mein Freund, ich sehe, dass du wütend und verletzt bist. Das tut mir leid, das ist schade. Das tut dir gar nicht gut. Ich habe da eine Übung, wie du wieder zu besseren, zu positiveren Emotionen kommen kannst. Nicht nur jetzt, sondern dauerhaft. Hast du Interesse? Gut, dann erkläre ich dir jetzt, wie sie geht. Sie heißt Metta Bhavana, zu Deutsch Öffnung des Herzens. Und die geht so, und dann hätte er es geschildert. Die Metta Bhavana, eine der Übungen, die der Buddha lehrte, üben wir übrigens jede zweite Woche bei Meditation am Obermarkt ein. Sie führt zu Selbstliebe. Sie führt zu Nächstenliebe. Sie führt sogar zur Feindesliebe. Und sie ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ungemein erfolgreich. Also, Jesus hätte seine wahre Freude daran. Auf diese Art arbeiten wir, also diejenigen, welche die Lehren des Buddha praktizieren, ich sage bewusst nicht Buddhisten, sondern Menschen, die die Lehren des Buddha praktizieren. Auf diese Art arbeiten wir an unserer spirituellen Evolution. Wir schaffen uns dabei auch gutes Karma. Ich darf daran erinnern, Karma heißt Handeln. Positives Karma führt zu positiven Früchten, zu Glück, zu Zufriedenheit, zu Reichtum, zu spirituellem Reichtum natürlich, der sich viel besser anfühlt als materieller Reichtum. Schönen Gruß an Uli Hoeneß. Und darüber zu diskutieren, ob es einen Schöpfer gibt, das überlassen wir anderen. Wir haben Wichtigeres vor. Zu evolvieren, uns zu entwickeln, uns aus der Gefangenschaft der Triebe der niederen Evolution zu befreien. Der Buddha hat das so formuliert. So wie der weite Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack von Vimukti, von Befreiung. Ja. Soweit mein Vortrag.
Das ist Buddhismus. Vier edle Wahrheiten, die Diagnose. Irgendwie ist alles unvollkommen, suboptimal. Die zweite edle Wahrheit, woran liegt das? An unserer Gier, unserem Hass, unserer Verblendung. Der dritten edlen Wahrheit, heute leider selten, beseitige die Ursachen. Also Gier,
Hass und Verblendung. Und der vierten edlen Wahrheit der Therapie, gehe den achtfältigen Pfad.